Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Schönen guten Tag. Erst einmal an euch alle da draußen, aber vor allem natürlich an Eddie und Timo. Hallo Jungs.
Moin. Moin Matthias.
Ja, moin. Ja, es ist wieder früh, ne?
Es ist früh, ja, aus Zeitgründen. Und daran sieht man so ein bisschen, dass die Rennsportaktivitäten endlich wieder zunehmen. Aus Zeitgründen machen wir, ich glaube, das ist der früheste Podcast der Geschichte. 8 Uhr morgens, hatten wir, glaube ich, noch nie, oder?
Ich glaube, doch. Wir hatten schon mal, ich glaube, 7 Uhr, ne?
Ja, ich glaube auch 7, ne?
Stimmt, hatten wir auch 7. Schon mal. Ja, hast recht. Ja.
Aber 8 Uhr morgens ist schon eine harte Hausnummer, muss man sagen. Egal. Ach Quatsch, aber es liegt nicht an meinem Terminkalender dieses Mal. Es ist, du bist es, ne?
Eddie, du bist. Ich bin schuld, ich gestehe, weil ich bin so selten zu Hause, komme noch nicht mal mehr zum Motorradfahren oder Rennradfahren, weil Donnerstag geht es ja schon wieder los nach Monza.
Schon wieder, sagst du, schon wieder, Gott sei Dank, zum ersten Mal zu DTM. Ich glaube, wir freuen uns alle wie ein kleines Kind, bis auf unseren lieben Matthias, der lässt uns ja schön hängen da.
Nee, ich freue mich auf die Formel E. Aber ja. es ist halt auch ein Luxusproblem, dass natürlich eine Redaktion wie unsere jetzt auf einmal zwei Rennserien übertragen muss. Darf, nicht muss, sondern darf. Und ja, da muss der eine eben das machen und der andere das. Ja, ist ja völlig klar.
Ja.
Aber es ist in der Tat, wenn ich mein Instagram aufmache, es ist total schön zu sehen, wie jetzt alle, wie die Bekloppten und wie die Verrückten, also vor allem die Fahrer, jetzt It's Race Week schreiben, ne? Und Alex Albon, siehste, und Nico Müller, und wen habe ich noch gesehen? Marco Wittmann, und also alle sind irgendwie Maxi Götz, alle sind irgendwie wild und heiß und wollen jetzt loslegen. Das ist richtig cool zu sehen.
Ja. Also ich bin auch richtig heiß auf die DTM und ich bin mal echt gespannt, wie das dann vor Ort ist. Also wir werden 19 Autos am Start haben, glaube ich, ne? Also ich habe gestern Abend noch ein bisschen recherchiert und so die letzten Unterlagen vervollständigt. Und dann in Monza ist ja auch noch mal was Besonderes. Leider noch ohne Zuschauer, ne? Wenn ich richtig informiert bin.
Ja, tatsächlich. Selbst mein Dad hat gestern gefragt, du Timo, wie ist denn das? Könnte ich vielleicht da zum Zuschauen kommen oder sind Zuschauer verboten? Aber ich glaube eben, Zuschauer sind wirklich verboten, noch nach wie vor. Eddie, du hast mir auch gesagt, du hast ja eine tolle Orga gemacht für unsere Fahrerlager-Bikes. Die, selbst da gibt es Probleme, bis ins Fahrerlager zu liefern. Ja, ist schade, aber viel mehr, muss ich sagen, finde ich es fast noch schade und enttäuschend, dass der liebe Gary Paffett nicht fahren kann und bei der Formel E gebraucht wird, obwohl er da eigentlich ja keinen fixen Drive hat. Da hätte ich mir gewünscht, dass er die Freigabe bekommt und dass er die DTM zum Auftakt fahren kann, weil er fährt den Rest der Saison auch, so gut es geht. Das ist schade. Das ist schon so ein kleiner Wermutstropfen, den hätte ich schon gerne irgendwie beim Saisonstart dabei gehabt.
Ja, müssen wir mal erklären. Genau.
Ja,
mach gut, das Dilemma. Ja, also Gary Paffett fährt, kann ich gerne machen, Gary Paffett fährt deshalb nicht, weil der ist ja kein Stammfahrer in der Formel E, aber der ist halt Ersatzfahrer zum einen und vor allen Dingen eben halt auch im Hintergrund benötigt. Also das heißt, der macht viel Simulatorarbeit fürs Mercedes-Team in der Formel E und das ist anscheinend im Hause Mercedes so wichtig, dass er halt nach Puebla muss, nach Mexiko muss. Und von daher kann er nicht antreten. Dass denen das jetzt so spät einfällt und auffällt, finde ich ein bisschen komisch. Aber im Mücke-Team hat man Ersatz gefunden. Maxi Buhk wird ihn vertreten. Und Timo, du weißt es auch, das ist ein schneller Mann. Also
ja,
das wird
keine
jetzt
Frage.
An der sportlichen Qualität wird das jetzt nicht viel ändern. Trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir Gary Paffett als ehemaligen DTM-Champion im Feld gehabt hätten, aber
der Zeitpunkt ist für mich das Entscheidende. Wir reden ja alle, auch wir reden ja seit Monaten davon, dass wir mit Puebla und Monza einen Doubleheader haben und auch wir mussten uns ja aufteilen. Nico Müller beispielsweise wird ja die DTM fahren und wird nicht für Dragon bei der Formel E an den Start gehen, der hat ja auch genau das gleiche Problem. Oh, wobei, noch mehr, er ist Fahrer. Der Zeitpunkt, der hat mich auch verwundert.
Ja, ja, also das ist ein bisschen kurios, weil das steht ja seit längerem fest und das war ja auch mit ein Grund, warum René Rast direkt im Vorfeld die Entscheidung getroffen hat. Nee, meine Saison 2021 besteht in erster Linie aus der Formel E. Ja, und dann lasse ich mich noch von so einem kleinen, schluckeligen Fernsehsender wie Sat.1 überreden, eventuell mal Experte zu sein. Aber da war von vornherein klar bei René Rast, volle Konzentration auf die Formel E. Bei Nico Müller hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis das dann offiziell bekannt geworden ist, dass er eben den Fokus komplett auf die DTM legt und eben dann Puebla Mexiko auslässt. Also so unterschiedlich ist da die Gemengelage.
Also
ganz interessant zu beobachten.
Generell ist es ja in der Vergangenheit immer so gewesen, wenn es irgendwas zum Fahren gibt, steht immer das Racing theoretisch im Vordergrund, wenn es um Freigaben, Doppelveranstaltungen etc. geht. So war das vom Bauchgefühl her und auch aus meinen eigenen Erfahrungen immer eigentlich der Fall. Wenn es irgendwas zum Fahren gibt, dann geh erst fahren und dann steht das andere hinten an. Gary Paffett hat vielleicht aber trotzdem, was wir jetzt vielleicht nicht sehen, im Hintergrund bei Mercedes doch so eine gewichtige Rolle an einem Rennwochenende, die wir jetzt gar nicht so bewerten können. Das heißt, vielleicht ist er da wirklich in einer führenden Position, in einer wichtigen, nicht ersetzbaren Position, die dazu führt, dass sie sagen, nee, das geht nicht anders. Da kann nicht irgendeiner, ein anderer das machen. Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass an dem Wochenende was passiert und dass er ins Auto springen muss, ist ja bei, weiß nicht, 1% oder 2%. Das hätten die wahrscheinlich verkraftet. Aber so, ja, vielleicht müssen wir ihn selber mal fragen, was genau seine Position am Rennwochenende noch ist, die vielleicht unersetzbar war.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Das wird Lisa Hofmann machen, die ja für uns in Puebla ist. Oder wir werden ihn schalten oder wir werden auch mit Mercedes da nochmal sprechen. Das ist wirklich eine interessante Personalie. Ich glaube ja, dass Gary Paffett wiederum selber gerne gefahren wäre.
Das
ist
sicher.
100% sicher. Ich habe ja mit ihm in Saudi-Arabien drüber gesprochen, dass er eben zur DTM kommt oder dass er bei der DTM fahren wird. Und er war so glücklich, der hat so gestrahlt. Ich meine, das ist ja ein alter Racer, der, ich weiß nicht, viele Jahrzehnte, ähnlich wie du, Timo, Erfahrung in der DTM hat. Und der war so glücklich, dass er da wieder zurückkommen kann. Insofern bin ich da schon auch erstaunt. Aber, und das will ich dazu sagen, Mercedes kämpft um die Meisterschaft. Mercedes, glaube ich, muss komplett fokussieren und zwar alle Kräfte bündeln in der Formel E. Die haben natürlich eine gute Ausgangslage jetzt für den zweiten Teil der Saison, aber die wissen auch, in der Formel E kann alles passieren. Aber die wollen natürlich diese Meisterschaft haben, ist ja völlig klar. Deswegen könnte ich mir vorstellen, bündeln die alle Kräfte und Ian James, der Teamchef, sagt, ich will alle und ich will die komplette Kompetenz vor Ort haben.
Ja, verstehe ich auch. Ist doch mit Sicherheit in Sachen Formel E richtig. Aber bedeutet auf der anderen Seite auch, der liebe Gary wird wahrscheinlich so nicht um den Titel in der DTM fahren, weil er gleich mal den Auftakt verpasst. Also wahrscheinlich, sagen wir mal so. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher groß, dass es dann eher nicht funktioniert.
Gibt ja auch noch andere Terminüberschneidungen. Ich habe mir die Geschichte mit Alex Albon jetzt nochmal genau durchgelesen. Da war es ja von vornherein klar, im AF-Corse Ferrari, in der DTM, da war es ja von vornherein klar, dass Alex Albon als Formel 1 Testfahrer und Ersatzfahrer ja auch Terminprobleme bekommt. So, jetzt ist am kommenden Wochenende eben Monza und zeitgleich im Formel 1 Rennen. Ja, die arbeiten mit einer Luftbrücke. Ja. Also die fliegen den Alex Albon dahin und her, damit Alex Albon, und das ist das umgekehrte Signal, also Bündelung der Kräfte im von Red Bull gebrandeten Ferrari für Alex Albon, der wird da mal kurz hinterher geflogen. Also auch irre.
Ja, ist natürlich auch ein finanzielles Thema, ne? Muss man überlegen, ist das ein Linienflug hin und her, weil dann ist der Zeitaufwand wahrscheinlich meistens mal selbst für so einen Flug mal einen ganzen Tag logistisch gesehen, aber wenn natürlich Red Bull bist und sagst, hier ist unser Privatflieger, bitte steig da ein, 20 Minuten zum Airport, zu so einem privaten vielleicht, Airport kleinen und direkt irgendwie an die Rennstrecke, das geht natürlich viel schneller, wenn man sich das finanziell leisten kann. Ich glaube nicht, dass Mercedes sich das hätte leisten wollen, schon gleich gar nicht von Mexiko Luftbrücke nach Monza.
Ja, nee, wäre von Mexiko auch ein bisschen schwierig. Ja,
genau. Aber da stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt überlege, Samstag Qualifying, Sonntag Rennen in der Formel 1. Sonntag jeweils auch mittags die DTM. Welchen Sinn macht es da, eine Luftbrücke zu bauen? Also wann soll der abends noch irgendwie als Testfahrer beim Abendessen dabei sein bei der Formel 1? Oder was ist da der Sinn dahinter?
Das werden wir Alex Albon einfach vor Ort selbst mal fragen. Ne?
Also
da kann ich noch eine interessante Geschichte vom letzten Wochenende aus der Eifel auch erzählen, weil ich bin die ganze Zeit durchs Fahrerlager getigert und habe mich gewundert, wo ist denn Nico Müller, wo ist denn Kelvin van der Linde, wo sind die denn alle? Also meine DTM-Jungs beim 24-Stunden-Rennen. Ja, wo waren die? Die waren freitags, als schon der volle Trainingsbetrieb in der Eifel lief, die waren freitags noch im Monza testen, nämlich für den am kommenden Wochenende dann endlich stattfindenden DTM-Auftakt und sind dann von Monza aus irgendwie auch mit einem Privatflieger in die Eifel geflogen worden. Ja, und dann waren sie da vor Ort, sind natürlich verspätet eingestiegen ins Eifel-Programm. Aber da kann man mal sehen, die DTM lebt und rückt näher. Und ich bin mal ganz gespannt, was wir ab Freitag dann erleben werden.
Timo, du wolltest noch was sagen, du hattest was auf der Zunge.
Ja, ja, es war eigentlich nur wegen Alex Albon nochmal quasi was von wegen Luftbrücke. Also da ging es wahrscheinlich nur darum, dass der von Donnerstag oder Mittwoch bis Freitag bzw. Samstag dann da ist und dann quasi nur rüber transportiert wird. Ja, also das ist...
Der wird nicht hin und her geflogen.
Also das ist, glaube ich, um das mal klar zu machen, die wahrscheinlichste Variante. Vielleicht kommt das anders, aber ich glaube es nicht.
Der Grund ist ja da auch noch ein anderer, der wieder beide Serien miteinander vereint, weil der eigentlich für Alex Albon geplante Ersatzfahrer, wenn er wegen Formel 1 nicht kann, ja, der fährt in Puebla Formel E, das ist nämlich Nick Cassidy. Also der hätte auch nicht gekonnt. Da kann man mal sehen, was mit den Terminkalendern im Moment gerade so alles passiert.
Weißt du, was ich mich gerade frage, warum eigentlich Run Racing keinen Privatflieger hat?
Ja, das ist völlig absurd, dass es nicht ist, ey.
Dass wir das nicht haben. Ist ja völlig ab. Also da mal Grüße an unsere Chefs. Weil der da wieder, bei den ganzen Terminproblematiken, die wir jetzt haben, den brauchen wir dringend. So einen schön gebrandeten, ja. Mhm. Wir können auch wieder draufschreiben, irgendwie irgendwelche Sprüchlein mit Timo oder so. Also da kann man ja machen, was man will.
Ja, sag's ruhig, Timo, schieb ihn raus. Ich glaube, erst gestern wieder am Wochenende.
Ich bin in der Lage, das Ding bald zu fliegen, Jungs.
Ja, ach, stimmt.
Das wird eine überragende Zukunft, in die wir da gehen.
Killing,
also Grüße.
Also unbedingt brauchen wir so einen Privatflieger, weil dann hätten wir ja die Terminkollision, weil um das auch mal den Zuhörern zu erklären. Also Timo und ich werden mit Martin Tomczyk und Andrea Kaiser und dem Rest des Teams in Monza vor Ort sein. Matthias Killing wird mit Daniel Abt und Tobi Schimon in München die Formel E transportieren. Die Kollegin Lisa Hofmann und Kai Salzmann werden in Mexiko in Puebla sein. Ja, aber das hätte man ja schaffen können, oder? Also wenn wir einen Privatflieger gehabt hätten.
Easy.
Ich weiß nicht, wie schnell du fliegst.
Easy.
Also eins weiß ich auf jeden Fall, dass Piloten ja irgendwie, die müssen ja immer nach einer gewissen Zeit Flugstunden nachweisen, um ihre Lizenz zu behalten. Ja. Das heißt, du wärst natürlich auch sehr glücklich, Matthias, um so einen Jet zu haben, um deine Flugstunden eben auch nachweisen zu können, oder? Das wäre auch wirklich Sinn machen.
Ja, absolut. Würde es wirklich Sinn machen. Also da auch nochmal wirklich ein großer Appell an Alex Wölfing und Co., da die Schatulle mal aufzumachen.
Ja.
So.
Schön.
Ich finde das aber schön. Genau, ich auch. Nee, einfach, es geht wirklich nur um die Terminkollision. Das wird ja nicht weniger in den nächsten Jahren. Also wenn die DTM jetzt gut läuft, da bin ich übrigens beim Punkt. Das finde ich eine der spannendsten Fragen jetzt wirklich eine Woche vor dem Auftakt oder fünf Tage vor dem Auftakt. Wie gut wird diese DTM funktionieren? Und zwar mit zwei Aspekten. Zum einen Balance of Performance. Wie fair wird das sein? Glaube ich, wird eines der großen Themen am Wochenende. Das zweite, wie wird auch diese neue, in Anführungsstrichen neue DTM, und da bin ich sehr gespannt auf die Einschaltquoten, auch von den Zuschauern am Wochenende angenommen, zugegebenermaßen an einem Wochenende, wo wir 36 Grad erwarten in weiten Teilen Deutschlands. Bombenwetter, Deutschland spielt auch noch, nicht zur gleichen Zeit, klar. Also da bin ich echt gespannt, das ist eine richtige Wundertüte dieses Wochenende. Also gerade was die DTM angeht, oder? Wie seht ihr das?
Ja, da hast du völlig recht. Also weil wenn ich mir angucke, was ich eigentlich gerne als Motorsportfan am kommenden Wochenende alles gucken würde, außer der DTM, da wäre mein Terminkalender fürs Wochenende voll mit Terminen, weil Sachsenring, MotoGP, da blutet mir auch das Herz, keine Zuschauer. Wobei, da bin ich mal gespannt, das ist ja am Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring, die werden da schon irgendwelche Lücken finden in den Zäunen, die sächsischen MotoGP-Fans. Und, also die Terminballung ist da irgendwie das größte Problem. Aber ich bin optimistisch, was die DTM angeht, Matthias. Denn ich glaube, mit den 19 Autos, die wir da haben werden, ist ja noch eine Lady dazugekommen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Esme Hawkey, 23 Jahre jung, aus Großbritannien, fährt für T3 Motorsport noch einen weiteren Lambo Huracan, neben Esteban Muth, der ja sehr schnell war bei den letzten Testfahrten. Ich glaube, dass das sportlich ganz okay sein wird. Also, weil ich habe da so ein bisschen GT3-Feeling geschnuppert beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel. Da ging es letztendlich auch mit der Einstufung der Autos, auch wenn man da immer Diskussionen haben wird. Aber ich glaube, die werden das schon schlau genug machen. Ja, und wenn wir dann spannendes Racing sehen, ich weiß nicht, ob Timo mir recht gibt, mit Fights an der Spitze, mit Überholmanövern, mit einem engen Zieleinlauf vielleicht, dann sollte es klappen, oder Timo?
Ja, ich bin ja immer der Kritische in unserer Runde, ne? Und ich bin ja immer der den Mund aufmacht und sich vielleicht auch mal den Mund verbrennt, aber Fakt ist, jetzt ist Showtime und jetzt muss abgeliefert werden, jetzt muss die DTM sich beweisen. Die DTM als mit der Historie die beste Tourenwagenserie der Welt mal gewesen zu sein, diesen Titel bzw. diese Anforderung auch die Besten im GT-Sport zu sein, die müssen jetzt geliefert werden, diese Beweise. Ja, und da hast du richtig gesagt gerade, Eddie, das Thema Balance of Performance muss funktionieren, das Racing muss funktionieren, das sind alles Dinge, die müssen wir erstmal sehen am Wochenende und da muss abgeliefert werden, definitiv. Ich bin da wirklich mit einem kritischen Auge drauf, weil wir haben natürlich mittlerweile sehr viel GT-Sport auf dem Planeten und da muss man einen Unterschied machen können und da muss man besser sein vielleicht oder will man besser sein als viele andere. Ob das funktioniert, das müssen wir und dürfen wir, glaube ich, auch ganz, ganz offen und ehrlich diskutieren, zumindest bei uns im Podcast. aber Fakt ist, jetzt ist Showtime und ich wünsche mir für die DTM, dass dieser Switch zu den GT-Autos funktioniert, dass die Fans das annehmen. Ich meine, wir sind alle super froh, dass jetzt wieder losgeht. Ich wünsche mir einfach geilen Motorsport und ich sag mal, die Gewürze für einen geilen Motorsport, die sind da.
Aber trotzdem, ich habe also ich bin bei dir, Timo, und ich sehe das natürlich auch mit einem sehr gespannten Auge. Im ersten Schritt bin ich dankbar und total glücklich, dass überhaupt was funktioniert hat und das war ja Weihnachten noch lange nicht klar. Muss man der DTM, dieser neuen DTM, auch den Machern nicht auch ein bisschen Zeit geben? Also sprich, wenn nicht du sagst natürlich völlig zu Recht, it's Showtime, jetzt muss geliefert werden. Aber gerade wenn du so ein Ding komplett neu aufsetzt, muss man vielleicht auch nicht sagen, alles klar, das erste Wochenende, das ruckelt sich zurecht, da gibt es vielleicht auch so ein bisschen Spielraum, gerade was das Thema Regelwerk, Balance of Performance angeht, weil bisher hat man das alles nur auf dem Blatt Papier in dieser Form, dass man einfach dieses Wochenende in Monza auch nutzt, um mal zu gucken, wie es so läuft, oder haben die Zeit?
Ja, aber de facto ist ja so. Ich meine, es sind ja alles Experten, die unterwegs sind. Das ist seit vielen Jahren gibt's GT-Motorsport. Seit vielen Jahren gibt's einen Gerhard Berger und sein Team und das Drumherum. Showtime deswegen, weil der Zuschauer, der da draußen ist, der wird jetzt am Wochenende kommen und es wird jetzt dieser Auftakt erwartet und jeder wird sich den Auftakt in seinem Kopf verankern und wird verstehen oder sehen, was da passiert ist. Wenn der schlecht ist, dann bleibt das erstmal hängen und dann ist das für das Rest vom Jahr erstmal nicht so gut. Natürlich braucht man überall ein bisschen Einspielzeit, natürlich wird es Diskussionen über Balance of Performance geben, da bereiten wir uns drauf vor, natürlich wird das auch übers Jahr hier und da für Wochenende zu Wochenende neu justiert werden müssen. Das ist einfach so, das ist klar, das erwarten wir auch, aber Fakt ist, dass jetzt so gut als möglich abgeliefert werden muss. Das ist, überall hat man natürlich im Hinterkopf, ja, gibt dir mal ein bisschen Spielraum. Aber in unserer jetzigen Welt, in der aktuellen Zeit im Motorsport, musst du so perfekt als möglich vom Zeitpunkt Null sein. Und das ist einfach so. Weil die Menschen da draußen geben uns keinen großen Kredit. Es ist einfach so. Wenn du einmal verkackt hast, sorry, dass ich so sage, dann ist das erstmal im Kopf. Und das wird erstmal weitererzählt. Ich wünsche es mir einfach so, und das hat der Gerhard Berger schon mehrfach bewiesen in der Vergangenheit, da ein richtiges Näschen für die richtigen Dinge zu haben, dass er auch das jetzt am Wochenende richtig aufgestellt hat. Ich glaube, wir von Sat1-Seiten haben viele tolle Möglichkeiten, das auch schön darzustellen, wenn das Racing auf der Strecke passt. Und ich freue mich wirklich, wirklich auf den Auftakt, weil es ist immer so ein Kribbeln, gerade vom ersten Wochenende. Danach spielt sich das eine oder andere so ein, da ist ein bisschen weniger Tension da. Aber Fakt ist, jetzt muss das, was die letzten Monate passiert ist, auch geliefert werden.
Ich glaube auch, dass du heutzutage nicht mehr viel Zeit bekommst mit solchen Formaten. Ja, genau. Also, genau. Ne, weil dafür gibt es einfach zu viele. Und ich glaube, dass du von Anfang an liefern musst. Oder um es in der blumigen Rennsportsprache der Briten zu sagen, da gibt es ja immer so schöne Leitsätze. When the flag drops, the bullshit stops. Also, mit anderen Worten, Flagge wird geschwenkt und jetzt hört's auf mit dem Gerede, jetzt zählt's auf der Strecke, ganz einfach.
Ja, definitiv. Ja,
also, ich persönlich glaube, so wie ich das jetzt in den letzten Monaten erlebt habe, dass da ist ja viel auch Schlagzeile gemacht worden, da ist aber auch viel versprochen worden und zum Teil auch mehr versprochen worden, als irgendwie zu erwarten war. Das ist erstmal positiv. Und ich glaube, wenn das so weitergeht und weiter mit dieser auch Energie geht, dann, ich glaube, dann werden wir da ein tolles Rennwochenende erleben.
Ja, ich habe bis zum Wochenende mit...
Es darf halt eins nicht passieren. Wir dürfen halt keine Perlenschnur sehen irgendwie und die Autos alle mit 3 Sekunden Abstand da in Monza über die Strecke eiern sehen.
Vor allen Dingen nicht, dass einer mal 10 km/h langsamer auf der Geraden fährt und weiß sowieso, ich habe gar keine Chance. Ich werde nie ein Auto überholen, wenn ich 10 km/h langsamer fahren muss von der Balance of Performance respektiert. Ja.
Und das weißt du besser als ich, da wird natürlich im Fahrerlager, da wird ja jetzt schon, also ich weiß das mit, weil ich mit einigen in SMS-Kontakt stehe und einfach so ein bisschen hin und her schreibe, da wird ja jetzt schon wahnsinnig viel drüber diskutiert und wahnsinnig viel drüber gesprochen, ob das wirklich dann fair sein wird. Also diese Balance of Performance ist, glaube ich, der Schlüssel zu dem, dass es dann am Ende des Tages cool wird. Nämlich für die Fahrer, dass sie sich gut fühlen und fair behandelt fühlen und B, für die Zuschauer, dass sie geiles Racing sehen. Weil ohne Überholmanöver, ohne diese ganze Sache, die uns die DTM ja in der Vergangenheit, ich erinnere nur an epische Duelle, die wir ja gesehen haben, jetzt auch in der jüngeren Zeit, in unserer Zeit, in unserer Sat.1-Berichterstattungszeit. Glock, Paffett vorneweg, aber ein paar andere ja auch. Wenn wir das nicht sehen, dann wird's hart.
Ja, zumal es ist ja nicht nur eine neue DTM, sondern eine Schwierigkeit. Bei dieser Challenge wird auch definitiv der Ort, an dem wir fahren, glaube ich. Monza, gut, die waren da jetzt testen, aber Monza ist natürlich eine besondere Rennstrecke. Highspeed-Duelle kündigen sich da an. Ich weiß nicht, Timo, wie du das siehst, aber also das ist natürlich A, vom Namen her, vom Klang ist Monza was ganz Besonderes. Aber gerade die Performance im Top-Speed-Bereich, die wird da schon eine entscheidende Rolle spielen am kommenden Wochenende.
Ja, ganz, ganz sicher. Also ich meine, so ein Windschatten-Duell wäre ja perfekt für so eine lange Gerade wie Monza. Also ansaugen, vorbeigehen, das kann mit so einem GT3-Auto gut funktionieren. Aber wenn mir halt BOP-mäßig einfach der Speed fehlt, dann wird es halt einfach gar nicht dazu kommen. Also heißt, entweder bin ich Kanonenfutter und werde sowieso immer auf der Geraden überholt, weil so viele Kurven, wo ich dann quasi meine Performance in den Kurven so viel besser machen kann, als die, die vielleicht schneller geradeaus fahren, habe ich in den Monster nicht. Sprich, dass man da irgendwo in einem Auto, was vielleicht nicht so schnell geradeaus geht, aber dafür in den Kurven besser ist, da dass die Balance findet, das wird brutal schwierig sein. Und ich möchte echt nicht in der Haut von AVL, die ja die Benz Performance berechnen als Firma, da stecken, weil die werden, egal wie, einer wird immer der Letzte sein und der wird schreien. Ja, und das ist aber normal im GT-Sport mit unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten. Da wird es keinen geben, der sich 100% gleichgestellt fühlt wie der da vorne fährt, also wenn man hinten dran ist. Aber das ist normal, darüber müssen wir uns dann gar nicht zu sehr auslassen. Wenn wir geiles Racing haben, wird sich das übers Jahr, über Streckencharaktere ein bisschen verschieben zur einen oder anderen Rennstrecke, das ist normal. Solange sich das irgendwie dann einpendelt und jeder mal irgendwie am Zug ist in Form von Performance, dann wäre das schon ganz okay, aber Fakt ist, es wird Diskussionen geben.
Ja, also ja, auf der anderen Seite, es wird immer einer gewinnen und es wird immer einer Letzter sein und so. Ich meine, sich dann nur auf die Balance of Performance zu pinnen, das wird man ja sehen, das werden ja auch Experten wie du sehen. Das Spannende nur bei der Balance of Performance ist, was sind die Grundlagendaten? Also sprich, welche Daten hat AVL bekommen, auf der sie dann die Balance of Performance berechnen? Weil da könnte ich mir eben vorstellen, dass der ein oder andere seine Karre auch ganz bewusst ein bisschen langsamer gemacht hat, um entsprechend mehr Balance of Performance
zu bekommen. Was ich schon alles erlebt habe.
Ey, ich wollte gerade sagen, da könntest du Geschichten erzählen.
Ne? Ja. Fachbegriff ja. Sandbagging.
Ja. Und dabei lassen wir es jetzt auch mal, weil das haben wir jetzt nicht in der Hand. Da können wir jetzt über Stunden diskutieren, was getan und nicht getan hat. Fakt ist, wir werden es am Wochenende sehen und dann werden wir von neu diskutieren.
Also sicherlich ein tolles Rennsportwochenende für alle Motorsportfans in Deutschland. Jetzt aus Sat.1-Sicht natürlich mit zwei Übertragungen. Zum einen die DTM Samstag, Sonntag. Ich glaube 12:30 geht's los jeweils und dann die Formel E jeweils abends 22:15, 22:30 glaube ich fangen wir an mit Rennstart 23 Uhr dann aus Mexiko. Ey, da freue ich mich so sehr drauf, weil das gab es ja in der Sat.1 Run Racing Geschichte in dieser Form eben auch nicht. Und Hammer.
Voll geil.
Das wird auch eine geile Geschichte, zumal, wo wir gerade über Neuigkeiten oder neue Dinge sprechen. Formel E betritt ja auch schon wieder Neuland. Also die fahren ja nicht in Mexico City wie geplant mit dem aus der Formel 1 bekannten stadionähnlichen Tribünenaufbau da. Nee, die fahren in Puebla und das ist sowas Ähnliches wie der Lausitzring nach Mexiko rübergeschoben. Auf 2200 Meter Höhe.
Ja, haben die da auch einen Senftenberger See?
Nee, haben sie nicht. Die haben bestimmt was anderes. Aber was die auf jeden Fall haben, ist eine Steilkurve. Und die Formel E wird das erste Mal mit Banking fahren, also durch eine Steilkurve fahren. Gibt auch eine spezielle Joker-Kurve und solche Sachen. Also was ich damit sagen will, ist aber einfach, dass es, und wir haben ja alle noch das Rennen von Valencia im Kopf, wo wir alle festgestellt haben, ja, Formel E gehört eigentlich in die Städte und nicht auf so eine richtig große permanente Rennstrecke. Da bin ich mal gespannt, wie die Formel E dann in Mexiko daherkommt, weil das ist ja auch eine große Anlage, wie gesagt, mit einem Oval ums Infield drumrum, also von daher durchaus vergleichbar mit dem Lausitzring. Da bin ich mal gespannt, was die Formel E-Macher sich haben einfallen lassen, um das Ganze spannend zu gestalten.
Also es wird sicherlich wieder ein großes Thema das Energiemanagement sein. Das haben wir in Valencia ja auch gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch jetzt schon wieder wild gerechnet wird, zumal ja in Monaco auch einige Batterien kurz vor aus waren, beziehungsweise auch schon ganz aus waren dann zum Schluss. Und insofern bin ich auch sehr, sehr gespannt, was das Energiemanagement angeht. Ansonsten glaube ich, was die Fahrer angeht, ich erwarte Mercedes weiter super stark. Ich erwarte weiter einen Schritt von Porsche, jetzt mal aus deutscher Sicht auch da zu sprechen. Lotterer, der mir ganz gut gefallen hat. Wehrlein, der ja noch nicht 100% irgendwie da ist, aber immer so ein bisschen oben mit rumkratzt. Da bin ich mir echt gespannt. Und nicht zu vergessen, zwei Teams, natürlich Jaguar nach wie vor, tolles Comeback in Monaco, und Tichita. Der Kollege Felix Antonio da Costa oder Antonio Felix da Costa, so rum, der ist auf einmal mittendrin im Meisterschaftskampf, ne? Der Titelverteidiger um diese Weltmeisterschaft durch seine überragende Leistung in Monaco. Und jetzt, da haben wir richtig Musik im Meisterschaftskampf. Übrigens ein Führender, den wir alle kennen, Meisterschaftsführender im Moment, Robin Freins.
Ja, aber auf dem Kunden-Audi. Und das heißt, dass das Werks-Audi-Team mit Lucas Di Grassi und René Rast, die müssen mal langsam, und ich habe das Renés Post so ein bisschen entnommen, der war ja schon wieder endlos im Simulator für Puebla, vermute ich zumindest mal. Ich wüsste nicht, warum er sonst so oft im Simulator sein sollte. Also die müssen mal langsam. Also da gibt es ein paar, die ganz gut in die Saison gestartet sind, und ein paar, die aber jetzt auch richtig Druck haben und die unbedingt und zwingend mal langsam müssen.
Allen voran der Audi.
Der Werks-Audi, ne? Also Robin Freins hat ja seinen Job perfekt gemacht bisher. Und Timo war Rallye fahren.
Ja, also tatsächlich habe ich ein geiles Wochenende gehabt. Opel Motorsport hat mich eingeladen, beziehungsweise gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Gaststart zu machen im weltweit ersten Rallye E-Cup. Und das ist der Opel Corsa E-Cup gewesen, tatsächlich in einem Corsa. Und ich dachte mir, also Rallye wollte ich ja eh schon immer mal ausprobieren, weil für mich sind das ja die Heroes am Lenkrad, sage ich mal. Wenn wir da unseren Kollegen Sebastian Ogier immer wieder sehen, dann ist das für mich sehr, sehr beeindruckend, was die Jungs da so in den Wäldern und Landstraßen und Häuserschluchten irgendwo zaubern. Und diesen Wunsch hatte ich immer mal, das auszuprobieren, weil es ist ja völlig was anderes als das, was ich bis jetzt gemacht habe, also ganz abgesehen von der Rundstrecke, aber selbst Rallycross ist was völlig anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, da habe ich Bock drauf. Und dann hat dann mir von Opel einen sehr erfahrenen, auch schon deutscher Meister, auf dem Beifahrersitz, den Tobi Braun, auf dem Beifahrersitz gesetzt und hat gesagt, der Junge, der macht deine Notes, das heißt diese Aufschriebe, um dir die Ansagen zu machen. Und das ist das Neue für mich. Plötzlich nach 30 Jahren Racing sitzt er da auf dem Beifahrersitz und der sagt mir, was ich in der nächsten Ecke zu tun habe, beziehungsweise wie schnell die nächste Ecke ungefähr sein sollte, und ich muss das irgendwie managen. Das war die erste Lernphase. Wir sind auf der normalen Straße gefahren und ich musste Kurvenradien lernen und er hat die aufgeschrieben und dann irgendwann nutzte diese Aufschriebe dann eben im Renntempo. Das heißt, auch da war es so, ich bin nach Stemwede gefahren, wo die DRM auch gefahren ist. Und wir haben zweimal die Möglichkeit, die Stages abzufahren mit 50 km/h Maximalgeschwindigkeit. Dann gibt es eine Meterangabe, die Meterangaben von Kurve zu Kurve zum Beispiel werden dann gesagt. Das heißt 350 Meter, dann kommt eine rechts und dann bewertest du die mit einer 5, 4, 3, 2, 1. Dann kannst du das auch nochmal unterteilen in Plus und Minus und all den Informationen, die du haben willst. Und das schreibt er auf. Und dieses hast du in 50 km/h Möglichkeit zweimal zu tun. Und dann fährst du im Renntempo irgendwann. Und dann geht's los. Und dann kommst du halt dann nicht mehr mit 50, sondern mit 100 oder 150 an der Stelle an. Und der sagt dir halt, das ist eine 3 plus rechts, mach zu in 2 links minus. Und dann muss dein Kopf verarbeiten. Was hat er gesagt? Wie schnell kann ich wirklich fahren? Und das war meine größte Panik, dass ich mein Gehirn völlig überfordere und dass ich nicht mit damit klarkomme, dass da einer neben mir sagt, was ich zu tun habe. Aber ja, ich hatte die Hoffnung, dass ich mal die ein oder andere Stage in Top 10 beenden kann. Fing gleich mit dem 9. Platz bei Stage 1 ein und ging dann weiter mit Platz 8 und Platz 4 in Stage 3 am Samstagmorgen gleich. Und ja, wer den Rennfahrer Timo kennt, der weiß dann natürlich auch, wenn da so ein bisschen was geht, dann ist gleich auf jeden Fall irgendwie der Ehrgeiz da und man möchte mehr erreichen. War eine super geile Erfahrung, muss ich sagen. Auch wenn ich dann am Final zwei Dreher hatte, einen davon habe ich wirklich selbst zu verschulden gehabt, weil ich einfach noch gepennt habe und einfach der Informationsfluss für mich zu viel war in dem Moment und ich habe einfach eine Links 2, was eine 90 Grad Linkskurve ist, einfach übersehen und habe nur noch mit der Handbremswende quasi Gott sei Dank mit Auslauf in den Wald rein die Möglichkeit gehabt, das Auto abzufangen oder zu drehen und dann doch abzubiegen. Ja, war super geiles Wochenende und mit Platz 5 am Ende war das viel, 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 viel mehr als jeder erwartet und ich selber vor allen Dingen erwartet hätte. Und deswegen muss ich sagen, hat das richtig Spaß gemacht. Mir hat der Rallye-Bacillus hat mich wirklich gefasst an dem Wochenende. Und wenn dann siehst, am Ende, es haben nur 7 Sekunden aufs Podium gefehlt mit 2 Drehern, dann hätte man mal sehen können, was vielleicht noch möglich gewesen wäre.
Das hat mich am meisten überrascht, da bin ich ganz ehrlich. Du hast das in dankenswerter Weise auch in unserer WhatsApp-Gruppe uns da immer auf dem Laufenden gehalten, dass die Abstände so kurz gewesen sind zu Jungs, die eigentlich ja nichts anderes machen als Rallye fahren. Also sprich, das spricht ja sehr deutlich für dich, dass du dich im Auto sehr wohl gefühlt hast und offensichtlich nicht nur einen guten Beifahrer hattest, sondern auch anscheinend auch Rallye-Talent hast. Also, dass du Rennstreckentalent hast, wissen wir alle. Das hast du natürlich tausendfach bewiesen, aber Rallye ist ja nochmal eine andere Nummer, wie du
richtig sagst. Völlig anders. Also das, was mich selber so beeindruckt hat, ist, wir sind ja tatsächlich, die Stages führen ja durch Wohngebiete teilweise durch. Also ich habe mehrere Autos in Vorgärten durch Mauern durchgebrochen gesehen, im Graben liegen, auf dem Dach liegen. Das sind Sachen, die sind
von irgendwelchen Leuten? In Vorgärten von irgendwelchen Leuten?
Ja, natürlich. Also das sind Rennen, also die Rennstrecke ist ja dann, wenn die WP läuft, tatsächlich fährst du durch Wohngebiete durch. Ja, also es ist nicht untypisch gewesen, dass ich dieses Wochenende irgendwie mit 120, 150 durch irgendwie an Häusern und Gärten vorbeigefahren bin und Hausmauern. Und den einen oder anderen hat es da tatsächlich mehrfach erwischt. Da gibt es Bilder, krass. Mauer aufgebrochen, Auto steht im Vorgarten an der Hauswand, Mauer kaputt, Auto auch kaputt. Also das war Standardbilder dieses Wochenende. Ja. Ist natürlich weniger cool dann für diejenigen. Aber was ich sagen wollte, was mich so fasziniert hat an dem Rallye-Sport jetzt, also abgesehen davon, dass ich es eh schon immer krass fand, was die Jungs da gezaubert haben, aber diese Aha-Momente, dieses dieser, was du auf der Rundstrecke oder auch im Rallycross eher selten mal hast, dass du dir so einen Moment hast, weißt du, der dich so kickt, ja, das hast du gefühlt auf jeder Stage 5-mal, ja, weil du halt, fährst auf eine Ecke zu, du kannst sie nicht einsehen, beziehungsweise rechts stehen Bäume im Durchmesser von 1 Meter, links geht's irgendwie einen Hang runter und der sagt dir, ja, das ist eine links voll. Ja, und du denkst, vielleicht ist es eine links voll oder nicht, und du hältst halt drauf und hoffst, dass es irgendwie voll geht, ja. Diese Momente, wo du denkst, ja, die Arschbacken zusammenkneifen und dir guckt der Stift raus, ja, das sind Momente, die kommen mehrfach im Rallye-Sport vor. Das hat mich echt fasziniert, muss ich sagen. Also es war eine geile Erfahrung.
Das können wir ja im Monster mal ausprobieren, im Mietauto. Also ich setze mich dann daneben, du fährst und ich sag dir an, da vorne kommt jetzt ein Kreisverkehr, der geht voll.
Ah, ich sag dir was.
Und dann mal gucken, was der Scheider macht.
Das ist ja nicht nur beschissen für den Fahrer, sondern das Krasseste ist ja der Beifahrer, sage ich ja, habe ich ehrlich gesagt, Tobi Braun, habe ich gerade schon mal erwähnt, ist der Name gewesen. Tobi, wie verrückt bist du? Und der hat sich schon mal seine Wirbelsäule gebrochen bei einem Rallye-Unfall. Er ist auch deutscher Meister gewesen, wie gesagt. Und der setzt sich, nachdem er die Wirbelsäule und kurz vor der Querschnittslähmung war, wieder auf den Beifahrersitz. Sag ich, wie behindert bist denn du eigentlich, dass du dich wirklich auf den Rallye-Beifahrersitz setzt? Sagt er, ich liebe den Sport, es ist ein geiler Sport. Und dieser Adrenalinkick, den der auf dem Beifahrersitz haben muss, weil er null Kontrolle hat, wir wissen alle, im Flugzeug ein blödes Gefühl, wenn du nicht das selber steuern kannst, das Ding macht irgendwas, oder wenn du einfach nur Passagier bist und hast keine Kontrolle über irgendwas, das ist ein komisches Gefühl. Und die Jungs, die lieben das, ja. Deswegen auch ein Sebastian Ogier verhandelt für seinen Beifahrer seinen Vertrag mit, weil der sagt, ich fahre mit diesem Beifahrer, weil ich den brauche ich blind als Vertrauen an meiner Seite, der macht die richtigen Ansagen in der richtigen Lesegeschwindigkeit zum richtigen Zeitpunkt. All dieses Management muss zwischen dem Fahrer und Beifahrer da funktionieren. Und jetzt verstehe ich auch, warum das so extrem, extrem, extrem wichtig ist. Das ist so ein bisschen wie in der DTM der Rennfahrer und der Ingenieur, aber natürlich ist man da zusammen in einem Auto und ist ohne den Beifahrer völlig aufgeschmissen. Eine Zehntel nicht aufgepasst und eine Ansage nicht verstanden, hängst du am Baum. Und das ist halt schon krass. Also dieses Ausblenden von, ich denke mal, was ich da sehe, in völligstes Vertrauen in, ich muss genau hören, was der sagt, weil ich muss genau das machen, was der mir sagt, beziehungsweise ich muss genau hören, was für eine Kurve da vorne kommt. Das ist
finde ich die spannendste Geschichte bei der Rallye, ehrlicherweise. Weil jeder von uns stellt sich das vor, du fährst auf einer Straße und du sollst ja vorausschauend fahren, alles klar, da ist eine Rechtskurve, ich lenke ein.
Richtig.
Und das wegzuschalten.
Brutal.
Das wegzuhaben und zu sagen, ich höre blind auf einen anderen Menschen, sozusagen, der fernsteuert mich.
Ja.
Ich bin wie der kleine Rennauto und der hat die Fernsteuerung in der Hand.
Ja.
Und wenn du das nicht machst, hängst du vorm Baum. Das finde ich so krass, weil du ja wieder dein eigenes Gefühl manchmal wahrscheinlich auch agierst und agieren musst und auf einmal merkst du, scheiße, das klappt ja. Das ja, geht ja.
Ganz
auf
genau.
Den Hörer, das funktioniert.
Also,
aber unvorstellbar.
Ja, das ist das, was sie mir am Anfang alle gesagt haben. Fahr nicht nach deinem Gefühl und fahr nicht nach dem, was du siehst. Ja, ist klar, seit mein ganzes Leben lang fahre ich nach meinem Gefühl und lenke dann ein, wenn ich denke, dass ich einlenken muss. Aber da du ja die Kurven nicht mehr kennst, ich meine, das sind ja zig Stage-Kilometer, du kannst ja nicht jede Kurve merken. Ja, du kannst dir mal ein, zwei Abschnitte vielleicht merken, wo du nach Gefühl oder nach dem, was du vorher beim Recce, bei der Besichtigung gesehen hast. Aber du kannst es niemals in dem gleichen Tempo machen, wie wenn du blind auf das vertraust, was dein Beifahrer dir sagt. Und das ist die Kunst. Einfach dieses Hirn auszuschalten, und das war natürlich am Anfang schwierig für mich, logischerweise. Ich meine, ich bin immer noch weit davon entfernt gewesen, ein super Experte am Lenkrad zu sein, weil auch ein Tobi, mein Beifahrer, sagt, Timo, wir schreiben dir die Notes, die Informationen so einfach wie möglich, weil in der Weltspitze, auch in der DRM, wie auch immer, da werden noch viel mehr Informationen in eine Kurve gepackt, ja, wie spät soll der einlenken, was für, ist da noch ein Asphaltwechsel in der Kurve, ist da noch das und das und das, also kann dann so eine Information für eine Kurve kann extrem lang sein, aber ich wollte natürlich mein Gehirn auch nicht überfordern, sondern gib mir die Basics, die ich wissen muss, um zu wissen, wie schnell die Kurve ungefähr geht, und das hat der Tobi eindrucksvoll gemacht. Deswegen vielleicht auch so ein sensationelles Debüt von mir, was ich echt lange in Erinnerung halten werde. Und habe auch jetzt schon die Fühler ausgestreckt, was denn danach noch kommt.
Ich wollte gerade sagen, Debüt bedeutet, es geht weiter, ne?
Also
hast du Blut geleckt.
Ja.
Wird jetzt der OG angegriffen?
Also da bin ich so weit noch weg, wie weiß nicht was von. Also das ist dann ein ganz, ganz, ganz anderes Level, keine Frage. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, in der nächsthöheren Klasse mal mich zu probieren. Also Dennis Rostek, Manager von René Raas, Kelvin van der Linde, ist ja an dem Wochenende auch gefahren. Und wir hatten vor dem Wochenende eine Wette. Da habe ich gesagt, wenn ich mit meinem Elektro 136 PS Frontantrieb schaffe, irgendwann mal weniger als eine Minute Rückstand auf deine WP-Zeit, weil die sind ja die gleichen WPs gefahren wie wir, nur mit einem halt mehr als doppelt so starkem Auto, mit Allradantrieb, mit so einem R5 Polo, dann gibst du das Abendessen aus. Ja, es dauerte genau 3 WPs und ich war auf 24 Sekunden an seiner Zeit dran mit meinem Opel, und damit kam dann die Nachricht, Timo, okay, das Abendessen hast du gewonnen, und da war natürlich gleich Diskussionspotenzial da, und zu sagen, ey, du, ich würde mich auch mal vielleicht mal in so einem Auto probieren wollen, ne? In so einem R5, den er dann zwei davon tatsächlich einsetzt. Und dann hat er gesagt, ja, gestern Abend kam die Nachricht, lass uns mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also ich hätte schon Bock, dann nochmal einen nächsten Schritt zu machen, weil ich glaube, ich meine, durch meine Rallycross-Fahrerei ist Allrad natürlich noch viel mehr mein Thema als ein frontangetriebenes Auto. Ich glaube, da kann ich von der Präzision und vom Umgang mit dem Auto noch ein bisschen mehr rausholen vielleicht. Aber dann wird es natürlich auch deutlich schneller nochmal, ne? Mhm.
Ja, Dennis Rostek hat ja zwei genau. Golf, die er einsetzt. Einen, den er in der deutschen Rallye-Meisterschaft einsetzt, und der andere ist, glaube ich, jetzt schon wieder unterwegs,
genau,
auf dem Weg zur Rallye-Europameisterschaft nach Polen,
ja,
eingesetzt von Fabian Kreim. Können wir dann am Wochenende dann ja direkt dran arbeiten, ne? Weil ich kenne den Dennis ja auch ganz gut, und der wird auch in Monza sein, ja, weil er natürlich Kelvin, Sheldon, Van der Linde eben betreut im Rahmen der DTM. Ja, René ja nicht, der ist in Mexiko.
Nein, aber er wird, das war nämlich gerade meine Frage, wird er in Mexiko sein bei René oder wird er bei der DTM?
Nee, der kommt zu DTM, hat
er gesagt. Der ist in Monza.
Der kommt zu DTM.
Hat genau. Er schon gesagt. Und das Coole war, er hat mir dann auch gleich Nachrichten gezeigt von René. René hat gleich, und wie macht's der Scheider? Also ja, da war selbst bei dem kleinen Gaststart im Opel E-Cup das Interesse da. Da habe ich mich auch gefreut.
Aber das, was wir gerade hier besprochen haben mit dem Co-Piloten, Beifahrer klingt immer so ein bisschen despektierlich, ja, im Rallye-Auto, das geht ja noch viel krasser, weil ich war ja das letzte Wochenende bei der IDM, also der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in Most in Tschechien. absolute Fahrerstrecke vom Layout her, eine Sensation, alles ein bisschen oldschool. Für mich sah das da in Most, ist irgendwie so ein Kohlebergbaugebiet, für mich sah das alles ein bisschen aus wie Brünn vor 35 Jahren. Aber da, das geht ja noch krasser, das Vertrauen zum Fahrer. Denn da fahren ja im Rahmen der IDM auch immer die Sidecars und da sitzen dann teilweise Beifahrerinnen im Boot bei diesen Motorrädern. Ja, also ich bin ja ein ganz, ganz schlechter Beifahrer, egal ob im Auto. Aber in so ein Sidecar würde ich mich überhaupt nicht reinsetzen können. Also, aber gut, das nur am Rande. Ne?
Also, ja, also Mädels gibt es im Rallye-Sport übrigens auch. Also da am Wochenende waren 4 Stück auf dem Beifahrersitz gesessen. Also okay. Da muss man schon ein ganz besonderes Gen haben auf jeden Fall. Egal was für ein Sport, wenn man sein Leben in die Hände anderer legt.
Ja, mal gucken, wie das für uns wird, wenn wir das Leben, unser Leben in die Hände von Matthias Killing, wenn er einen Flugschein hat und den Run Racing Flieger dann wohin auch immer fliegt.
Da kann ich euch eins sagen, wenn man diese Ausbildung macht, ne, das ist jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber man wird echt gut ausgebildet und da, ihr braucht wirklich keine Angst zu haben, mit mir zu fliegen. Es wird mir eine große Freude sein, euch an die Rennstrecken in Deutschland, es wird erstmal nur Deutschland sein, aber euch an die Rennstrecken in Deutschland zu fliegen, ist wirklich, da werde ich mit Pipi und Gänsehaut auf der Start- und Zielgeraden landen und Gerhard Berger werden wir winken, es wird alles überraschend.
Läuft.
Ich bin mal gespannt, Smudo fliegt ja auch immer zum Rennen.
Ja, Smudo fliegt selbst, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo der da landet in der Eifel, aber da wird es einen kleinen Flugplatz geben da in der Ecke.
Genau.
Und dann wird er da landen, ja klar.
Ralf Schumacher ist auch ein begeisterter Selbstflieger. Der hat auch, Ralf Schumacher fliegt auch. Also der ist hier schon bei mir vor der Haustür gelandet, in Anführungszeichen. Wie er gesagt, mit meinem Klappspaten, hat er gesagt, mit der Einmotorigen. Ich meine, der war zu Formel-1-Zeiten, hat dann natürlich auch einen Jet gehabt, aber selber geflogen ist er mit einer Einmotorigen. Wenn er so Kurzstrecken hatte, dann ist er mal von A nach B gehüpft hier.
Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Smudo, Ralf Schumacher und mir? Die sind so erfolgreich gewesen, die können sich halt so ein Ding auch leisten. Ich muss halt noch irgendwie gucken. Aber ich glaube, wenn ich noch 134 Jahre Formel E und DTM mache, dann wird's was. Also okay. da bin ich guter Dinge.
Also ich würde ja mit zusammenlegen. Also das wäre ja eine Luxus, da sage ich so 7-8 Euro kriege ich vielleicht auch noch zusammen. Da können wir da vielleicht.
Du wirst lachen. Der viel zitierte Dennis Rostek sprach mich schon an, ob wir da ins Geschäft kommen können oder ob ich nicht René in Zukunft fliegen könnte. Also ihr merkt schon, ich bin als Pilot deutlich gefragter als Moderator.
Also
ich muss mir mal Gedanken machen.
Ja, da ist was dran.
Danke.
Ich habe gerade überlegt, wie lange dauert es, bis er was sagt.
Also es macht auf jeden Fall große Freude, sehr, sehr schönes Hobby. Es wird wahrscheinlich ein Wunschtraum bleiben, dass wir alle zusammen ein Run-Racing-Flugzeug haben. Egal. Also IDM, was liegt jetzt noch an am Wochenende? Ich bin thematisch natürlich voll auf DTM und Formel E mit ganz, ganz viel Vorfreude und habe am Wochenende jetzt den Kollegen Scheider verfolgt. Aber ich glaube, MotoGP ist auch am Wochenende, ne?
Ja, na klar, am Sachsenring, habe ich ja schon erwähnt.
Das Sachsenring, also, genau.
Ne, Sachsenring, Formel 1 und was sonst alles noch so ist. GT Masters war ja letztes Wochenende.
Ja, das wird ja eine bunte Folge nächste Woche dann.
Ja, das wird eine ganz bunte Folge. Ne? Ihr könnt versichert sein, ich werde die Pause zwischen DTM, also Sendeende in Monza, Sendestart Formel E Mexiko, die werde ich überbrücken, indem ich in der Pause dann mir MotoGP angucke. Weil wenn ich schon nicht da bin, dann muss ich wenigstens reingucken, was da am Sachsenring passiert.
Aber du hast mir versprochen, mein Lieber, gell, dass wir ein schönes Restaurant, wenn möglich, in Monza ausmachen, einen schönen Italiener, wo wir uns dann Formel E hoffentlich irgendwo reinziehen können und gleichzeitig eine schöne Pizza oder eine schöne Pasta irgendwie essen. Das wäre schon cool.
Ja, wir sind ja in Italien, da werden wir schon was finden, da kannst du sicher sein. Und da wir ja unser Hotel in Mailand haben, habe ich ja schon mal vorsorglich ein paar Restaurant-Tipps in die DTM-Gruppe gestellt. Könntest du dir schon mal angucken, was dir lieber wäre. Das ist alles dabei. Ja, ja. Doch, habe ich reingestellt.
Und Leute, der Sportchef ist auch in Monza, wird auch mit dabei sein. Ich gehe dann aus, also ne? Genießt es. Genießt die Einladung. Oft, wenn der Sportchef dabei ist, dann gibt es ja auch eine Einladung.
Und ja, so, da hast du recht.
Ja, das ist ja immer das Schöne.
Ja, aber wenn wir ihm mit dem Budget wünschen für den Privatflieger kommen, ich weiß nicht, ob da noch ein Abendessen drin ist.
Ich wollte es gerade sagen, vielleicht canceln wir das mit dem Einladen einfach, das soll gleich mal in die Fliegerkasse.
Aber Grüße. Also hier, Shoutout, dickes Shoutout an Alex Rösner, unseren Sportchef. Wie gesagt, ich hatte heute Morgen oder gestern Abend mit ihm kurz einen SMS-Kontakt und er schrieb, dass er in Monza ist und auch da sich cool. Die DTM reinziehen wird. Finde ich auch geil, ehrlich gesagt, dass das jetzt auch wieder möglich ist, weißt du, dass dann ein wirklich so ein Team nach, mit der wirklich fast vollen Kapelle irgendwie nach Monza reisen kann. Das ist der Sport. Wir waren ja in Monaco, waren wir auch ganz, ganz viele auch aus der DTM, nicht aus der DTM, aus der ProSiebenSat.1-Welt, aus der Vermarktung waren einige da und so. Also war auch schon wieder so eine schöne kleine Truppe. Jetzt der nächste Step. Das ist einfach ein schönes Signal, ein schönes Zeichen. Es geht endlich voran. Endlich.
Ja, also ich bin ganz aufgeregt. Ich fliege das erste Mal seit November am Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Also ja, einsteigen und so.
Und ich habe die nächste Rennstrecke von meiner Haustür. Also ist näher als Hockenheim für mich nach Monza. Sind 300 Kilometer. Da werde ich schön
mit dem Auto
am Donnerstag hinfahren. Ich habe mich mit Timo Glock zum Mittagessen in Italien verabredet auf dem Weg nach Monza. Donnerstagmittag werden wir zwei ein bisschen über das eine oder andere diskutieren und dann im Windschatten zum Monza, Grand Prix hätte ich fast gesagt, zum Monza DTM-Rennen fahren.
Monza war ich im Übrigen auch ewig nicht mehr. Also ich glaube, ich war das letzte Mal zur Formel 1 irgendwann da. Wann war das? Ist lange her.
Stimmt, da war ich auch zur Formel 1. Ja, recht. Bei Timo Glock sogar. Ich war bei Timo Glock und Toyota eingeladen damals. Stimmt, das war mein letztes Mal.
Ich war ewig nicht in Monza. Ich bin mal gespannt, wie das rüberkommt, wie das aussieht.
Ich war noch nie in Monza und ich werde auch dieses Jahr nicht nach Monza.
Oh. Verdammt.
Ja, also ich werde euch in Unterföhring, wir werden, Eddie, du kennst das ja aus den vergangenen 100 Sendungen.
Ich kenne das.
Wir werden uns da sehr schnuckelig und schön machen.
Ich kann dir beim Unterföhring Catering schon mal den Tipp geben, nimm die Wraps mit Geflügelsalat.
Alles klar. Das ist jetzt auch so ein Punkt, den unsere Hörer unfassbar interessiert.
Total interessant. Ja,
unbedingt.
Total interessant. Aber weißt du, ich muss eins noch sagen, ich freue mich, in der nächsten Woche fliege ich nach Grönland zum Track Design von der Extreme E. Das ist was ich noch einwerfen kann, weil Grönland, Durchschnittstemperatur 3 Grad aktuell, wo wir die Location haben werden, das heißt von jetzt aktuell fast 30 Grad hier bei uns, geht es für mich ins Eiskalte der Extreme E Streckenvorbereitung nach Grönland. Da freue ich mich richtig drauf, das wollte ich nochmal eingeworfen haben.
Ja, da muss ich da mal fragen, damit wir auch nächste Woche einen Podcast haben, wann fliegst du denn los?
Am 24. Bis zurück komme ich am 29.
Was ist das für ein Tag?
Das sage ich dir sofort, der 24. Der Donnerstag.
Nee, es ist der Donnerstag, ja, dann geht's ja. Dann können wir am Montag, Dienstag schön einen Termin machen.
Ja, wir müssen gucken, entweder Montag einen Termin machen, das ist gar nicht schlecht. Wir schreiben in unserer Gruppe, wann wir uns da verabreden. Bei mir wird es terminlich eng, aber wir kriegen es hin. Ich habe mein iPad dabei und so, das geht schon. Ja. Easy.
Schön.
Also, Jungs, vielen Dank. Das war's, oder? Habt ihr noch was? Ja,
kein Top, kein Flop
dieses war's.
Wochenende.
Du bist der Top. Du bist der Top. Fünfter bei der Operelli. Du bist der Top.
Ah, Wahnsinn. Danke. Ich hab auch noch keine Überschrift. Normalerweise flutschen mir die Überschriften immer so aufs Papier hier. Aber
ich dachte schon, nicht. Du hättest mitgeschrieben, wenn dir der Stift geht.
Bei meiner Ich hab mitgeschrieben. Hier steht Hirn ausschalten.
Oh, das ist gar nicht so schlecht.
Das ist gut. Wenn Scheider sein Hirn ausschaltet.
Okay, gekauft.
Titel der Folge. Wenn Scheider sein Hirn, das lockt auch die ganzen weiblichen Fans natürlich in den Podcast, weil die wissen wollen, was bei Scheider ist,
wenn
sein
Hirn ausschaltet.
Wenn Scheider sein Hirn ausschaltet.
Wir formulieren das noch ein ganz klein bisschen anders, damit es den Rallye-Bezug hinkriegt. Wenn Scheider sein Hirn ausschalten muss.
Dankeschön, ja, Dankeschön. Das rettet mich ein bisschen, Eddie.
Wobei, da ich ja die Folge benenne im Computerprogramm, überlege ich mir noch, welche Variante ich
nehme. Okay, alles klar. Ich schreibe das mal so in unseren Verteiler.
Alles klar.
Schön.
Jungs, also tschüss. Danke an euch alle fürs Zuhören. Schöne Folge war das. Hat Spaß gemacht heute an diesem, Dienstagmorgen ist, glaube ich, ne? Dienstagmorgen, 8 Uhr.
Genau.
Und jetzt starten wir mal alle gemeinsam und locker flockig in den Tag. Ihr natürlich auch. Nächste Woche gibt's mehr. Nicht vergessen, einschalten am Wochenende DTM, 12.30 Uhr jeweils live in Sat.1 und abends ab 22.30 Uhr dann die Formel E auch wieder in Sat.1 jeweils Samstag und Sonntag. Das wird ein pickepackevolles Motorsportwochenende. Alle Infos auf ran.de. Da einfach reinklicken und Qualifyings gibt's, freie Trainings gibt's auf ran.de. Also wir haben da echt eine Menge vor. Danke fürs Zuhören. Bis hierhin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.